Jetzt geht's los.
Ja, willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle da. Fehlt noch jemand? Wisst ihr was?
Gut. Dann geht's jetzt los. Lasst mich mit einem Märchen beginnen. Auf einem Berg, da wächst ein Baum. Und dieser Baum ist so alt wie der Berg. Unter diesem Baum sitzt ein Mann, der ist so alt wie der Baum. Ein Weber. Und der Weber nimmt einen Stein und legt ihn auf seinen Webstuhl und webt seine Ideen hinein, seine Gedanken, seine Träume. Und der Stein, er wird weich, er wird schmiegsam und nimmt die Form der Ideen an. Der Weber legt den Stein auf die Erde und nimmt einen zweiten Stein. Und auch in diesen Stein webt er seine Ideen hinein, seine Gedanken, seine Träume. Und auch dieser Stein wird schmiegsam, biegsam und nimmt die Form seiner Ideen an. Und der Weber nimmt diesen Stein, legt ihn auf die Erde zu vielen, 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 vielen Steinen. Dieser Weber ist taub. Dieser Weber ist blind. Und dieser Weber ist stumm. Dieser Weber ist taub. Und doch hört er alles, was im Himmel geschieht, auf der Erde und unter der Erde. Dieser Weber ist blind, und doch sieht er alles, was im Himmel geschieht, auf der Erde und unter der Erde. Und der Weber ist stumm. Stumm, stumm ist er, doch er singt ein Lied. Vom Anbeginn der Zeit bis zum Ende aller Zeiten. Weil dieser Weber ist das Leben. Dieser Weber ist die Liebe. Dieser Weber ist Gott. Willkommen. Willkommen zum ersten und zum zweiten Adam. Und ich will euch am Anfang mal so einen kleinen Fahrplan darlegen, wie ich mir das heute vorstelle. Ich will als erstes mal so ein bisschen erzählen, wie mein Zugang ist zu Jakob Böhme, warum ich hier stehe. Vielleicht wisst ihr dann auch, warum ihr hier sitzt. Und dann etwas zu Jakob Böhme, zu seiner Zeit. Auch die Bedeutung von Böhme, die er heute noch hat für uns. Warum erzähle ich hier, warum begeistert mich das oder was hat das mit uns zu tun? Böhme hat vor 400 Jahren gelebt und das dritte ist dann halt das Hauptthema, der erste und der zweite Adam. Ich würde gerne sozusagen meine Gedanken mal sozusagen in einer Perlenkette darstellen, wenn ihr so Verständnisfragen habt, wenn ihr irgendwas nicht versteht an Worten, fragt gerne und ansonsten lade ich euch gerne ein zu einem Gespräch im Anschluss. Ja. Mein Zugang. Es gibt verschiedene Zugänge zu Böhme. Zum einen, der direkte Zugang zu Böhme war der erste Adam. Weil ich habe festgestellt, dass ich mich schon länger mit Adam und Eva beschäftige. Eines dieser Arbeiten hängt da und da war der Ausgangspunkt ein Gedanke. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, Adam und Eva kehren zurück ins Paradies. Mehr war erstmal gar nicht da. Und dann fragte mich eine Freundin, ob ich ihr ein Bild malen wolle. Und dann habe ich gesagt, okay, oder sie, ihr Wunsch war, dass ich eine große Kiefer, die bei ihr im Garten steht, auf die Wand male. Und daraus ist dann dieses Bild geworden, weil ich ihr gesagt habe, was hältst du von so einer Arbeit? Und so ist dieses Bild entstanden, Adam und Eva kehren zurück ins Paradies. Und danach habe ich angefangen, mich mit Adam und Eva näher auseinanderzusetzen. Und dann habe ich letztes Jahr festgestellt, das erste Bild zu Adam und Eva habe ich mit 19 Jahren gemalt. Das hängt vorne rechts, nee, andere rechts, links neben der Tür. Wenn man so reinkommt, da, wenn man so rauskommt, da. Also Backbord oder Steuerbord dürft ihr euch jetzt raussuchen. Und in dieser ganzen, also es, für mich gab es schon lange zwei Fragen oder eine Frage. Und zwar steht in der Bibel, oft so ganz am Anfang in der Genesis, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und zwei Seiten später steht, Gott stellt fest, Adam ist alleine und wir müssen ihm eine Gefährtin machen. Und da habe ich überlegt, was ist passiert auf diesem Wege? Habe ich nie zusammengekriegt. Ich habe gedacht, das sind zwei Schöpfungsgeschichten. Und dann hat mir ein Freund einen Text gegeben von Kurt Poppe, das Scheitern des ersten Adams. Da gab es erstmal ein großes Fragezeichen, wieso der erste Adam? Und dann gab es ein großes Ausrufezeichen, weil ich gemerkt habe, in diesem Text geht es genau darum, dieses Fragezeichen mit diesen beiden Bibeltexten zu beantworten oder aufzulösen. Und zwar die Theorie oder der Gedanke, dass der erste Adam ein rein geistiges Wesen war, ein ganzheitliches Wesen. Und so habe ich meinen Zugang zu Böhme bekommen, habe in der Aurora seinem ersten Buch gelesen, habe festgestellt, ich verstehe überhaupt nichts, was er von mir will. Irgendwann habe ich es weggelegt, habe gesagt, ich brauche einen anderen Zugang, habe mir die drei Prinzipien genommen, weil es eben bei Böhme um Prinzipien geht, um Essenzien und um Gemüt und was weiß ich. Und er eine Sprache hat, die ist einfach so phänomenal und erstmal so verwirrend. Das heißt, wenn man so, oder wenn ich mit meinem normalen bürgerlichen Schulwissen an diese Texte rangehe, blockiert eigentlich alles. Ja. Und das ist auch das, was Böhme schreibt. Und jetzt will ich ihn gleich mal an der Stelle zu Wort kommen lassen. Es gibt so ein kleines Büchlein, das habe ich aus dem Bücherschrank bei uns gefischt. Und zwar die Vorrede des Autoris an den Leser. Wir haben dies Werk nicht für unvernünftige Tiere geschrieben, welche im Äußern Menschengestalt haben, aber in ihrer Bildnis, im Geiste, böse und wilde Tiere sind, welches sich an ihren Eigenschaften eröffnet und darstellet, sondern für Menschen, die in Gottes Reich gehören und welche gern wollten, in der Menschenbildnis, in dem rechten Menschen leben und wachsen, welche oft und viel verhindert werden von dem widerwärtigen Leben und also im vermischten Leben stecken und sich ängstigen zur Geburt des heiligen Lebens. Mal in unsere Alterssprache runtergebrochen oder in mein eigenes Leben. Solange ich mich eben mit meinem Alltag beschäftige und viel Sorgen habe, wo kriege ich mein Essen her, wie kriege ich meinen Tagesablauf geregelt, dann stecke ich so in diesen Widersprüchen immer wieder drin. Wie schaffe ich mir sozusagen Räume, um in die geistige Arbeit zu kommen? Wie schaffe ich mir Räume, um in die eigene Entwicklung zu kommen? Ja. Und Böhme sagt eben, nee, dazu sage ich, gehe ich nachher, wenn ich ein bisschen was zu Böhme sage, ich bleibe jetzt erstmal nochmal bei mir. Weil der andere Zugang ist eben durchaus auch der zweite Adam und das ist Jesus Christus. Und da hängt sozusagen das nächste Bild. Auf der anderen Seite von Adam und Eva, dieser Mann, der im Kreuz steht, mit dem Titel Auf dem Weg ins Licht oder durch die Wunden ins Licht, ist das. Und das hat das damit zu tun, dass ich als 41-Jähriger eine Initiation gemacht habe. Ich bin durch Richard Rohr, einem Franziskaner, einem amerikanischen Franziskaner, initiiert worden. Ihr kennt ihn möglicherweise auch vom Enneagramm, was er mitgeschrieben hat. Und aus dieser Initiation bin ich rausgegangen mit dem Gedanken durch die Wunden ins Licht. Also ich war eine sozialistische Persönlichkeit, habe die DDR nie wirklich in Frage gestellt und bin in der groß geworden einfach. Und irgendwann mit 35 habe ich das erste Mal konkret eine Berührung gekriegt mit der geistigen Welt, mit Spiritualität. Und das hat sich Schritt für Schritt fortgesetzt. Und 2001 war eben diese Initiation und die hatte so tiefe Spuren hinterlassen, dass ich dieses Bild hatte oder Jesus verstanden habe, durch die Wunden ins Licht. Ja, also das, am Kreuz nicht zu sterben für die Sünden der anderen, sondern wenn ich durch meine Wunden gehe, komme ich in meine Kraft, in mein eigenes Licht. Und ich musste da gar nicht mehr viel tun. Ich musste immer in der Offenheit bleiben. Ich musste nur immer allem, was mir das Leben anbietet, zu allem musste ich nur Ja sagen, mehr nicht. Und das ging durchaus mal sehr tief in die Tiefen hinein, aber auch in die Höhen. Und der dritte Zugang ist einfach dieses, ich war mal 10 Jahre Ingenieur, habe in der Wasserwirtschaft gearbeitet, habe Kanalbau, also Abwasserkanäle geplant. Dann bin ich in die soziale Arbeit gegangen, weil ich gemerkt habe, ich bin überhaupt kein Ingenieur. Dazu fehlt mir was oder habe ich zu viel, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich da ausgestiegen und bin schlussendlich seit 2006 Künstler mit eigenem Atelier, Grafiker, Märchenerzähler. Also da ist das, weshalb ich hier stehe, ne, weil ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe irgendwann auch gegen viele Widerstände gesagt, ich bin kein Ingenieur, ich hänge das an den Nagel. Dann kam die soziale Arbeit mit Antigewalttrainings, Einzelfallhelfer, Familienhelfer. Also ich habe tief, tief hineingeguckt in familiäre Geschichten, in Biografien und habe damals eine ganz wichtige Erfahrung gemacht. In dieser Gesellschaft wird ganz oft von sozial schwachen Menschen geredet. Und die werden so stigmatisiert. Ne? Und ich habe aber in dieser Arbeit gemerkt, dass diese Menschen auch finanziell schwach sind, aber sozial unwahrscheinlich viel leisten müssen, weil sie einfach in ihren Biografien große Treffer haben, Traumas haben, sich damit auseinandersetzen, oft auch viele Kinder haben. Naja, und das passt in so manches bürgerliche Weltbild nicht rein. Ne? Gut. Das mal zu diesen drei Zugängen, warum ich hier stehe. Zu Böhme selber oder zu seiner Zeit. Böhme hat von 1575 bis 1624 gelebt. Er war Sohn eines wohlhabenden Bauern, in Alt-Seidenberg geboren. Sein Vater war Kirchenvorstand und Gerichtsschöffe. Ja, also dieser Vater war einfach schon ein anerkannter Mann. Und Böhme war ein schwächliches Kind und wurde zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben,
Also er wurde sozusagen Schuhmacher. Und 1599 ist Böhme Bürger von Görlitz geworden. Und Bürger zu werden bedeutet, man muss ein Haus haben. Also innerhalb von einem Jahr musste er ein Haus erwerben und auch eine Frau erwerben. Ich sage das jetzt mal so in diesen Parallelen. Also er musste heiraten und ein Haus bekommen. Und das bedeutete im Endeffekt, dass er ungefähr 600 Görlitzer Mark sozusagen investiert hat, um hier Bürger zu werden. Ja. Und das heißt, Böhme hatte ein Haus, er war Schuhmachermeister mit einer eigenen Schuhbank. Und Schuhbank, wir sagen Fensterbank, das kennen wir noch. Und eine Fensterbank oder Fensterladen hat einfach damit was zu tun, dass die Menschen früher ihre Fensterläden aufmachten, das, was sie hatten, draußen hinlegten, auf die Fensterbank und in den Fensterladen und das verkauften. Das ist immer noch in unserem Sprachschatz drin. Also Böhme war ein wohlhabender Mann. So, er wird, so wie ich oft bisher so mitgekriegt habe, wird er als der Mann der Schuster bezeichnet, mit einer geringen Schulbildung. Auf der Seite der Internationalen Böhme-Gesellschaft gibt es eine sehr schöne Lebenschronik von Böhme und da steht, dass er für sein Verhältnis eine hohe Schulbildung hatte. Ja. Und dann passiert etwas sehr Spannendes, weil 1600 hat Böhme eine Vision. Das heißt, er blickt ein Zinngefäß an, in diesem Zinngefäß spiegelt sich die Sonne und Böhme sagt dann wörtlich, dann brach der Geist durch. Also Böhme hat in diese Situation tief, tief in die Schöpfung hineingeblickt. Und warum das passiert ist, möchte ich jetzt gerne mal darstellen, weil es war eine Zeit der ganz tiefen Umbrüche. Also es war eine Zeit, wo das geozentrische Weltbild aufgelöst wurde. Mit einem Mal stand die Sonne im Mittelpunkt. Kepler war 5 Jahre vor Böhme oder ist 5 Jahre vor Böhme geboren worden und er war auch hier in Görlitz zum Beispiel zu Besuch. Und der Bürgermeister von Görlitz war ein Freund dieser neuen Gedanken. Und also für viele Menschen war eben das, was da bis dahin dieser göttliche Raum war, Gott lebte da oben, die Planeten waren eben nicht bloß irgendwelche physischen Körper oder physikalischen Körper, sondern da war ein geistiger Inhalt da drin. Das war der eine Bruch und an der Stelle früher, also ganz früher, stand ja sozusagen die Erde im Mittelpunkt. Und heute steht die Sonne im Mittelpunkt. Was ich aber immer noch erstaunlich finde, dass wir immer noch von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang reden. Wir haben es nicht verinnerlicht, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen. Also wenn wir eine Arbeit schreiben, wenn wir abgerufen werden, klar steht die Erde im Mittelpunkt, aber wir reden von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wir haben es noch nicht wirklich verinnerlicht. Ja. Dass wir uns gerade mit 100.000 Stundenkilometer hier durchs All bewegen und um die Sonne und dass wir uns gleichzeitig mit 10.000 Kilometern um uns selber drehen. Also stellt es euch vor und wenn ein Versicherungsvertreter kommt und will mit euch eine Lebensversicherung abschließen, könnt ihr ihm das ja mitteilen und dann mal sehen, was er darauf sagt. Und das nächste, die Pest war unterwegs um diese Zeit und vor allem hatte Luther seine Thesen an die Wittenberger Kirchentür genagelt, 1517. Das heißt, es gab es gab einfach einen Kampf zwischen dem Katholizismus und dem dann entstehenden Protestantismus. Und letzten Sonntag ist mir hier so bewusst geworden, es ist Protestantismus. Das heißt, es ist eine Bewegung, die protestiert. Was heißt das? Ist das wirklich was Neues oder ist das eigentlich nur etwas dagegen? Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Luther
hatte dann zum Beispiel, als er die Bibel übersetzt hat, auch festgelegt, dass alles, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und Laien wie wir, wie Böhme, dürfen keine eigenen Gotteserfahrungen machen. Und darüber ist ja Böhme gescheit oder gestolpert. Ja, also Böhme hatte dahin zurück, 1600, diese Vision, weil er sich ganz tief mit der Frage beschäftigt hat, wo ist Gott? Und vielleicht kennt ihr das auch. Also ich kenne das. Also da ist so ein Beispiel zum Beispiel, wenn mich irgendwas beschäftigt, dann taucht irgendwann aus dem Nichts heraus eine Idee auf, eine Antwort. Ja. Und so ähnlich ging es dann halt auch Böhme, der mit einem Mal, wo ist Gott? Und mit einem Mal guckt er an diesem Zinngefäß bis in die Schöpfung, läuft dann eine ganze Woche noch durch Görlitz, um Görlitz herum und sieht alles, was da passiert. Und er entdeckt 7 Quellkräfte, aus denen alles besteht. Und damit will ich mal Böhme zu Wort kommen lassen. Und zwar mit den Quellkräften. Das spielt nämlich eine ganz große Rolle. Die sind damit dargestellt und da hinten auch 7 Kreise. Das heißt, es gibt am Anfang ein Urchaos. Oder nochmal ein Gedanke zurück. Was ist das Besondere an Böhme? Was ist das, was er uns mitgibt, heute noch? Er sagt zum Beispiel, Gott ist ein Wesen, das sich entwickelt. Gott entwickelt sich aus dem Urchaos über die Liebe in das Schöpfungsprinzip. Und er beschreibt am Anfang 4 Quellkräfte, die Herbigkeit, die aus diesem geistigen Formen bilden will. Dann kommt die süße Quellkraft und die Süßigkeit dazu, die das wieder besänftigt. Und dann kommt das Bittere. Und wie Böhme das Bittere beschreibt, das möchte ich euch gerne mal hier vorlesen, weil da ein Stück zu spüren ist, wie Böhme schreibt. Und dann dürft ihr euch mal an eure Schulzeit zurück erinnern, wie ihr Physik zum Beispiel erklärt bekommen habt oder was ihr für Vorstellungen habt, wie sich Kräfte treffen. Die herbe Qualität ist der Kern oder Wurzelstock oder eine saure Zusammenziehung. Und die süße Qualität ist eine leichte Linderung oder Besänftigung. Dagegen ist die bittere Qualität die Durchdringung oder Triumphierung, die da in der herben und süßen aufsteigt und triumphiert. Das ist der Freudenquell oder die Ursache der lachenden, erhebenden Freude. Dadurch ein Wesen vor Freude zittert und jubiliert, und dadurch die himmlische Freude entsteht. So kann man die Welt auch sehen, oder? Und dann nochmal so in dieser Art und Weise weiterformuliert, als dann die 5. Quellkraft dazukommt, und zwar die Liebe Gottes, schreibt Böhme, dann küsst der Bräutigam seine Braut. O Holdseligkeit und große Liebe! Wie süß bist du, wie freundlich bist du, wie lieblich ist doch dein Geschmack, wie sanft duftest du doch. Ach, edles Licht und Klarheit, wer kann deine Schönheit ermessen? Wie zierlich ist deine Liebe, wie schön sind deine Farben. Ach und ewiglich, ach, wer kann das aussprechen? Und was schreibe ich darüber, der ich doch nur wie ein Kind stammele, das gerade reden lernt. Physikalische, biologische Kräfte. Ne? Und jetzt möchte ich euch nochmal einladen, weil Böhme, das, was Böhme uns auch transportiert, das wollte ich damit sichtbar machen oder so leicht spürbar machen. Er beschreibt alles als ein Miteinander. Also er sagt, Gott ist in uns und aus Gott stammt alles. Himmel und Hölle ist aus Gott. Ne? Und das ist auch alles in uns drin. Und dieses Ringen miteinander, es ist ein Ringen miteinander. Es ist kein Kämpfen gegeneinander. Böhme hebt in einer möglicherweise auch relativ unbewussten Art und Weise das Schuldprinzip auf. Ja? Er beschreibt immer wieder, das werde ich nachher noch mal ein bisschen erzählen, wie die Dinge geschehen und einfach geschehen. Ne? Also wie Adam und Eva aus dem Paradies fallen oder wie auch Luzifer denn aus dem Himmel fällt. Das gehört alles zusammen, aber da gibt es keine Schuld. Ja? Und das andere ist, dass Böhme mit seinen Sinnen wahrgenommen hat. Er war ein Mensch, der in seinem Lebenslauf auf Wanderschaft gegangen ist. Er hat irgendwann diese Schuhbank aufgegeben und ist als Handschuhhändler durch die Lausitz, durch Schlesien gezogen. Und Handschuhhändler hieß eben nicht, ich setze mich an den Computer, schick mal eine Nachricht an Amazon, schick mir mal 3 Kisten Handschuhe, ne, und dann kommen die mit einer Drohne angeflogen, sondern es bedeutet, Kieper auf dem Rücken loszulaufen. Ja? Und dadurch hat aber Böhme auch Kontakt mit Menschen gehabt. Böhme wird oft dargestellt als der so in Druck geraten ist, der Verräter, der sozusagen geschasst wurde, angegriffen wurde. Aber man kann ihn auch als einen Menschen sehen, der ein ganz großes Netzwerk der Unterstützung hatte. Ja, und ein Mensch, der neue Gedanken in die Menschheit bringt, der wurde noch nie mit Beifall empfangen. Ja, der wurde immer mit Abwehr empfangen. So, und das ist heute immer noch so. Ja. Und an der Stelle zum Thema mit den Sinnen möchte ich euch jetzt, da hole ich mal die Kinder wieder ins Leben. Wollte ich mal wissen, was ist das? Was ist das? Ein Apfel. Ist ein Apfel? Gut. Ihr könnt, ich lasse es durchlaufen. Gut. Was ist das? Genau. Na? Was ist das? Frage ich dich. Nee. Gottes Willen!
Nein.
Das ist eine Karpfenlaus. Eine Karpfenlaus. Ich lasse es mal rumlaufen, lass es durchgehen. Das ist ein Parasit, der an Fischen lebt, ist eigentlich 8 mm groß. Der ist aber auch auf diesem Bild mit drauf. Was ist das?
Schmetterling.
Wisst ihr, wie der heißt? Genau. Und das? Und das? Gut. Ihr seid jetzt alle durchgefallen. Ein Pferd ist so groß. Es riecht. Es frisst, es träumt, da fließt Blut durch, das scharrt mit den Hufen. Ein Apfel ist das. Das ist ein Apfel. Und damit ihr wisst, wie ein Apfel schmeckt, reiche ich euch auch das noch rüber. Lasst es ruhig mal durchgehen, nehmt euch ein Stück. Und eine Schwalbe. Ich habe jetzt keine lebende Schwalbe mit, aber ich habe den Rest einer Schwalbe mit. Und wer Lust hat, dürft ihr euch das gerne angucken. Ich habe ein Schwalbennest bei mir auf dem Balkon gehabt. Und das ist eine Schwalbe, die es nicht geschafft hat. Und hier habe ich noch etwas. Bitte auch mit Vorsicht. Fange ich mal bei euch an. Ich finde es ja klasse, dass ihr als Erwachsene sagt, das ist ein Pferd, das ist eine Schwalbe, weil das ist die Krux, mit der wir durch unser Leben laufen. Es ist keine Schwalbe, Es ist kein Pferd. Es ist eine billige Fotografie. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Darum geht es, dass wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. In der Schule wird immer mehr digital gelernt. Meine Großmutter war Biolehrerin. Die hat zum Beispiel noch einen ganzen Karpfen mit in die Schule gebracht. Oder einen Huhn. Und damals waren die Hühner eben nur gerupft und nicht ausgenommen. Da waren noch die Eierstöcke drin, da konnte man sehen, wie sich ein Ei entwickelt. Das hat meine Großmutter mit in die Schule gebracht. Damit man es riechen kann, damit man es sehen kann, damit man weiß, was ist los. Ne? Und also das gebe ich euch jetzt nochmal als gerade Erfahrung, glaube ich, als eine ganz wichtige Erfahrung. Ja? Dass ihr sagt, was ist das? Es ist ein Bild. Es hat nichts mit den lebenden Wesen zu tun. Und das dürfen wir uns wirklich verinnerlichen. Ne? So. Also dieser geniale Schmetterling. Und was dabei noch deutlich wird, Natur kennt keinen Abfall. Es verwandelt sich alles wieder zurück und wird wieder leben. Und das ist etwas, was uns Böhme an der Stelle auch weiterbringt, indem er es mit seinen Sinnen erlebt und erfahren hat und auch beschreibt. Ja, also das, was er, das ist doch so die große, große Frage, was ist Leben? Warum sind wir so, wie wir sind? Also mich interessiert das zumindest. Ja, das ist etwas, was mich schon lange durchs Leben treibt. Warum ist das so, wie es ist? Und was hat Adam und Eva zum Beispiel mit unserem Männer-Frauen-Bild zu tun? Ich habe mich viele, viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt, Mann sein in unserer Kultur, und mache das immer noch. Und warum Adam und Eva? Und da komme ich jetzt an der Stelle an, um die es heute geht. Ja, aber auch alles andere war mal, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, was Böhme uns transportieren kann und worauf es ankommt. Ja. Deswegen stehen wir hier vor diesem Bild, weil hier alles drauf ist, was wir jetzt noch brauchen. Und zwar, hier oben ist der erste Adam. Und da ist Luzifer. Hier ist sein Gesicht, seine Krone. Luzifer stürzt aus dem Himmel und wird von Gaia, von Mutter Erde, aufgefangen. Und siehst du nicht? Warte mal, ob ich das jetzt, ich hoffe, ich finde jetzt den, ach nee, das sprengt jetzt den Rahmen, wird das zu lange. Weil Gott schuf, also die Frage ist, am Anfang war nur die geistige Welt. Was ist denn eigentlich geistige Welt? Ne? Die Luft ist Materie. Was ist die geistige Welt? Und das, was ich da so für mich als Bild gefunden habe, ist, wir haben Gedanken in unserem Kopf. Die tauchen irgendwie auf. Darüber brauchen wir jetzt nicht zu philosophieren. Wo kommen diese Gedanken her? Ne, finde ich ja auch eine ganz spannende Frage. Wo kommen unsere Gedanken her? Die sind einfach mal da. Und wenn ich jetzt wissen will, was ist die geistige Welt, dann stelle ich mir vor, ich habe meine Gedanken, aber die graue Masse, die da so drumherum ist, die ist mit einmal weg. Aber die Gedanken sind da. Und dann ist auch der Schädel weg, aber die Gedanken sind noch da. Ich bin weg, die Gedanken sind da, der Raum ist weg. Aber die Gedanken sind noch da. Das war so für mich so die Krücke, mir eine geistige Welt vorzustellen. Alles ist weg, aber die Gedanken sind überall da. Und das beschreibt Böhme zum Beispiel als das Mysterium, wo alles drin steht, was sein wird und was gewesen ist. Rudolf Steiner beschreibt es als die Akasha-Chronik, wo alles enthalten ist. Joe Dispenza spricht zum Beispiel vom Quantenraum, in dem alle Möglichkeiten sind. Ne? Also diese geistige Welt, die war am Anfang da und sie wird als Himmel bezeichnet. Ne? Und Himmel, wenn Böhme vom Himmel spricht, ist nicht das Blaue da oben gemeint, sondern die geistige Welt. Und dann beginnt dieser Kreislauf mit diesen sieben Quellkräften, das sozusagen, nö, das sind wir noch nicht, sondern diese Das göttliche Wesen schafft sozusagen am Anfang die drei Engelreiche. Und einer dieser Engel, der schönste Engel, ist Luzifer. Der hellste und schönste Engel mit Brillanten und mit, also ich glaube im Hesekiel wird Luzifer beschrieben als ein Wesen mit Brillanten besetzt, mit Diamanten, mit Gold und allem. Er ist der schönste Engel. Und weil er der schönste ist, will er sich über Gott erheben. Beziehungsweise diese sieben Quellkräfte, die zünden sich in einer Art und Weise an, dass die göttliche Liebe in Luzifer verbrennt. Er hat keinen Zugang mehr zur göttlichen Liebe. Und deswegen fällt er aus dieser geistigen Ebene. Und außerhalb dieser geistigen Ebene gibt es wirklich nichts mehr. Und da wird oder da aktiviert sozusagen Gott seine Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit bedeutet Handeln. Mitgefühl ist ein Mitgefühl, ein Mitleiden. Also Mitleid ist ein Mitleiden. Aber Gott sozusagen aktiviert seine Barmherzigkeit und schafft die Erde, die bis dahin auch nur eine geistige Größe war. Und dann sagt Gott, okay, ich möchte aber, dass der Thron von Luzifer besetzt wird und schafft Adam. Und wie sich Böhme Adam vorstellt, das möchte ich euch gerne vorlesen, weil diesen genialen Geist möchte ich gerne immer mal wieder zu Wort kommen lassen. Denn er, also Adam, sollte ein Regent im äußeren Reich sein und die Wunder der äußeren Welt eröffnen. Mit welchem Ziel Gott den Menschen auch in das äußere Leben erschuf. Aber dieser äußere Geist sollte nicht in das Bildnis Gottes greifen. Auch sollte das Bildnis Gottes nicht den äußeren Geist in sich zur Herberge hereinführen und über sich herrschen lassen. Denn dessen Speise war von Gottes Werk und Kraft. Und der äußere Leib hatte paradiesische Speise, nicht für den Madensack. Das heißt, Böhme ist grundsätzlich stinkesauer, dass Adam auf die Welt wollte. Und wir bewegen uns sozusagen in einem stinkenden Madensack. Das hier ist der stinkende Madensack. Auch hatte Adam weder männliche noch weibliche Gestalt oder Form, denn er war beides und hatte beide Tinkturen, nämlich der Seele und des Seelengeistes, des Feuers und des Lichtes. Und er sollte einen weiteren Menschen aus sich nach seinem Gleichnis gebären. Er war eine züchtige Jungfrau in reiner Liebe. Er liebte und schwängerte sich selbst durch Imagination und so war auch seine Fortpflanzung. Er war ein Herr über die Steine und Elemente, ein Gleichnis nach Gott, wie Gott in den Sternen und Elementen wohnt. Und ihn ergreift nichts, denn er herrscht über alles. Also Adam war ein Wesen, Mann wie Frau, das aus sich selbst heraus Leben schaffen konnte. So schreibt Böhme das. Und solch ein Wesen gibt es auch in der germanischen Mythologie zum Beispiel. Das erste Wesen, was in der germanischen Mythologie existiert, ist Ymir, ein Zwitterwesen, das aus sich heraus sozusagen die Urahnen der Götterschaft, der Riesenschaft. Und es gibt dann als nächstes Wesen die Kuaudumla, die sozusagen sich aus dem Eis, was es dort gibt, nährt. Und diese Kuaudumla leckt einen Mann aus dem Eis frei. Und dieser Mann schafft aus sich heraus wieder einen Mann. Und erst dann trifft dieser zweite, Bori mit Namen, Bestler, eine Riesin. Und erst dann beginnen Mann und Frau Menschen zu zeugen. Bis dahin war sozusagen alles ausgehend von einem Mann.
Und wie gesagt, Adam, dieses Wesen mit drei Augen, bestehend aus Mann und Frau, wird, Quatsch, also Luzifer, er soll auf den Thron, aber Gott sagt oder weiß, dass es dieser erste Adam nicht schafft. Adam versaut es, weil er will in die Materie. Dieser erste Adam will auf die Erde. Und damit kriegt er eine Parallelität zu Luzifer, weil Luzifer widersetzt sich Gott und auch Adam sagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Und wenn ich davon ausgehe, dass alles seinen Sinn hat, dann geht es genau darum, dass wir Menschen aus dem Paradies gegangen sind, also nochmal zwei Schritte später sozusagen, weil wir unser Selbst entwickeln wollten, weil wir unser Ich entwickeln wollten. Deswegen ist Adam in die Materie gegangen. Spannenderweise, hier schläft Adam ein in diesem Prozess, das steht auch so in der Bibel, und dann aber sagt Sophia, dieser weibliche Teil in ihm, Alter, ich komme nicht mit in die Materie. Ich bleibe im Himmel, ich bleibe auf der geistigen Ebene. Du kannst machen, was du willst, aber ich komme nicht mit. Und dann verlässt ihn Sophia, und das ist genau der Punkt. Gott schuf, das ist sozusagen diese beiden Stellen in der Bibel, Gott schuf Adam als Mann und Frau zu Beginn, und dann verlässt Sophia Adam, weil sie sagt, nee, ich komme nicht mit auf die Erde. Und dann stellt Gott fest, Adam ist alleine, wir müssen ihm eine Gefährtin machen. Und dann ist es aber so, dass Adam eben noch nicht so madensackmäßig unterwegs ist, sondern er ist eine Form, die zwischen Geist und Materie schwebt. Und deswegen hatte Adam auch keine Rippe, die aus ihm rausgemacht werden konnte und aus dem die Frau geschaffen wurde, wo er dann auch oft sozusagen die Abhängigkeit oder die Frau ist aus dem Mann, sei ihm gehorsam und so weiter und so fort abgeleitet wird, sondern dieses Wesen Adam wurde geteilt in Mann und Frau. Ja. Und dann geht die Geschichte ja weiter, weil, das ist denn hier dargestellt auf diesem Bild, hier sind die beiden Adam und Eva, also hier ist Eva schon mal ein bisschen klein im schlafenden Adam dargestellt. Also hier ist sozusagen Adam und Eva und sie stehen vor dem Baum der Erkenntnis. Böhme sagt zum Beispiel, der erste Adam hatte die gleiche Schöpferkraft wie Gott. Und wir haben auch diese Schöpferkraft. Alles, was, wenn ihr euch umseht, alles, worin wir uns bewegen, ist von Menschen geschaffen worden. Alles. Ja? Außer, was weiß ich, die Schwalbe, der Apfel oder sowas. Aber auch die Äpfel hatte der Mensch ja seine Pfoten drin. Ja? So. Also da liegt eine riesengroße Verantwortung. Was und wie schaffen wir? Was schöpfen wir? Ja? Und Adam jedenfalls, der schuf auch diesen Baum der Erkenntnis. Und nicht nur den Baum der Erkenntnis, sondern der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt ja zu Adam, du darfst von diesem Baum nicht essen, weil du sonst stirbst. Und dann kommt Luzifer und er sagt, ey Alter, ich will nicht, dass du auf meinen Thron kommst. Das werde ich ja wohl zu verhindern suchen. Und er schafft es auch, ne? Weil er überredet die Schlange, die ja zu diesem Zeitpunkt noch Füße hat und Flügel hat. Und diese Schlange schafft es als erstes, Eva zu bezirzen und zu sagen, isst du ruhig von diesem Apfel, es wird nichts geschehen. Ihr werdet nur genauso klug sein wie Gott. Und als Adam merkt, Eva ist nicht gleich tot umgefallen, als sie von diesem Baum ist, da ist er auch. Und an der Stelle, und dann fallen sie wirklich aus der geistigen Ebene. Das ist das Spannende an der Stelle. Sie sterben wirklich, aber sie sterben im Himmel. Sie sterben, ihre geistige Ebene stirbt. Sie werden vollständig Materie. Sie kriegen also sozusagen Geschlechtsorgane, die hatten sie vorher nicht. Und dann fangen sie sich an zu schämen. Und dann kommt eben auch Gott und sagt, Adam, wo bist du? Weil Adam ist nicht mehr in der geistigen Welt. Und da die beiden einfach durch ihr Handeln aus dieser geistigen Welt, aus diesem Paradies gefallen sind, muss auch keiner mehr hingehen und sie aus dem Paradies vertreiben. Sie sind schon draußen. Ja. Und wenn wir das sozusagen uns in unseren Alltag reinholen, bedeutet es ja, dass wir im Mutterleib möglicherweise, wenn uns die Mutter wirklich willkommen heißt, wie im Paradies leben. Ja? Aber wenn die Mutter das Kind nicht haben will, kann es auch schon der erste Schritt in die Hölle sein. Ja? Aber gehen wir mal davon aus, dass das Kind willkommen geheißen wird, dann ist es eine paradiesische Situation. Wir schwimmen, uns geht's gut. Wir werden ernährt, wir müssen nichts tun, wir brauchen nur wachsen, nur wachsen. Aber dann irgendwann gibt es den Moment, wo ganz klar ist, Alter, du musst da raus. Du passt nicht mehr rein. Ne? Und dann müssen wir aus diesem Paradies raus. Hinaus in die Welt und entdecken, was ist die Welt? Wie ist sie denn, diese Welt? Ne? Und das ist kalt, das ist dunkel. Da haben wir unsere Herausforderung, da schlagen wir uns die Knie auf, wachsen uns Zähne, was weiß ich alles. Ne? So werden wir krank. Aber so ist das Leben. Und irgendwann gehen wir wieder, wenn wir durch sind, wieder in die geistige Ebene zurück. Ja. Aber zwischendurch haben wir dieses spannende Feld Leben. Und weil dieser Adam und Eva aus der geistigen Welt gefallen sind, weil wir nun in diesem stinkenden Madensack herumlaufen, hat Gott sich entschlossen, ich werde wieder Mensch. Ich werde Mensch, um den Menschen wieder zurückzuholen in den Himmel. Und wie geht das? Das ist ja nun nicht ganz einfach. Ne? Und da komme ich jetzt möglicherweise für euch zu ganz neuen Gedanken. Aber vielleicht ist das ja schon sowieso die ganze Zeit relativ neu, was ich euch erzähle. Und ich muss so für mich sagen, also ohne mal, warum ich hier stehe und dass euch das erzähle, warum ich diese Bilder male, es fasziniert mich. Es begeistert mich dermaßen, einfach eine Antwort zu kriegen, was ist Leben und wie geht es? Also das kriegt für mich eine Schlüssigkeit, da entsteht eine Freude, so wie die Bitterkeit. Ne? Ich erfahre eine Wahrheit und es entsteht eine Freude einfach in mir, eine Begeisterung. Und jetzt zu diesen neuen Gedanken, weil da steige ich jetzt in die Welt von Rudolf Steiner ein, weil Rudolf Steiner hat sozusagen zwei Jesusknaben, oder er beschreibt zwei Jesusknaben, die dann gemeinsam ein Mensch Jesus werden. Ne? Also es gibt, vor allem ist das total spannend, wenn man die Bibel mit offenen Augen liest und das, was da drin steht, ernst nimmt, dann liest man eine Geschichte bei Lukas und man liest eine Geschichte bei Matthäus. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Das Einzige, was da stimmt, ist, Mutter und Vater heißen bei beiden Josef und Maria. Und das Kind heißt bei beiden Jesus. Ansonsten sind es grundsätzlich andere Geschichten. Und die habe ich hier mal somit aufgezeichnet. Es gibt sozusagen die Situation bei dem ersten Jesusknaben, da kommt der Engel zu Maria und teilt ihr mit, du wirst ein Kind Gottes in dir aufnehmen. Und dann fragt Maria, wie soll das gehen? Du wirst ein Kind, ja doch, wie soll das gehen? Ich kenne ja nichts von einem Mann, ich habe ja nichts mit einem Mann zu tun gehabt. Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und dann sagt Maria, okay, so möge es sein. Und dann wächst tatsächlich ein Kind in ihr. Und dann ruft aber der Kaiser Augustus sein Volk auf, kehrt in eure Heimatorte zurück und lasst euch zählen. Und dann ziehen Josef und Maria nach Bethlehem. Die Stadt ist brechend voll,
kein Platz für irgendwelche Fremden, kein Platz für Zuwanderer, auch wenn sie schwanger sind und so weiter und so fort. Also kriegt Maria das Kind und es wird in eine Krippe gelegt, weil sie eben kein Bett, keinen Platz haben. Und als das Kind geboren ist, da sind Hirten auf dem Feld und den Hirten erscheint ein Engel. Und der Engel sagt zu den Hirten, euch ist der Heiland geboren worden. Und dann kommen noch die himmlischen Heerscharen. Und dann machen sich die Hirten auf den Weg, sausen nach Bethlehem und finden tatsächlich dieses Kind, beten das Kind an und dann erzählen sie, was der Engel ihnen erzählt hat. Nach 8 Tagen wird Jesus, dieses Kind, beschnitten und bekommt den Namen Jesus. Das ist sozusagen jüdische Tradition. Und nach 40 Tagen wird dieses Kind Gott dargebracht. Als erster männlicher Nachkomme gehört er Gott und er wird in den Tempel gebracht und wird dann wieder erlöst. Und als Josef, Maria und Jesus in den Tempel gehen, da begegnet ihnen ein Mann mit dem Namen Simeon, ein alter Mann, und als der das Jesuskind sieht, bricht er in Tränen aus und sagt, jetzt kann ich in Frieden gehen, weil ich habe den Heiland gesehen. Ja, und dann leben die drei weiterhin ganz in Frieden. Nein, stopp, die sind ja in Bethlehem, sondern kehren dann einfach zurück nach Nazareth. Und da leben die. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist die, und da erscheint der Engel dem Josef. Weil Josef merkt, meine Verlobte ist schwanger und ich hatte mit der noch nichts zu tun. Was passiert hier? Und will sie verlassen. Und in der Bibel steht ja, damit sie geschützt ist, wo ich denke, was ist das für ein Quatsch, wenn er dann weggeht und seine Frau ist schwanger oder die Verlobte ist schwanger und steht dann alleine da, dann ist sie doch noch mehr der Schande ausgeliefert. Ne? Aber Bibel ist Bibel an manchen Stellen. Und jedenfalls kommt dann ein Engel zu Josef und sagt, bleibe bei deiner Frau, bei deiner Verlobten, weil sie trägt ein Kind Gottes in sich. Nenne dieses Kind Jesus. Und dann bleiben die beiden zusammen. Und das Kind wird geboren und dann kommen 3 Sterndeuter oder 3 Könige, die diesem Kind huldigen. Und das passiert eben in Nazareth. Nein, in Bethlehem auch. Und als das Kind geboren ist und die Könige es huldigen, heißt es auch, dass der König der Juden geboren wurde. Und Herodes erfährt, der König der Juden ist geboren, und da wird er stinkesauer und beschließt, dieses Kind zu töten. Und diese 3 Könige sollen herauskriegen, wo ist dieses Kind? Und als die Könige das Kind gefunden haben, taucht ihnen ein Engel auf, der sagt, kehrt nicht zurück zu Herodes, er will das Kind töten. Und dann kriegt Herodes mit, die Könige haben ihn betrogen und er befiehlt alle Kinder zwischen 1 und 2 Jahren um und in Bethlehem zu töten. Ob das wirklich passiert ist, keine Ahnung. Es gibt, soweit ich das weiß, keine archäologischen Funde dazu. Egal, oder relativ egal, sage ich mal, weil Josef, Maria und Jesus reisen dann, fliehen dann nach Ägypten und sind da in Sicherheit. Und nachdem Herodes gestorben ist, kehren diese 3 wieder zurück, aber sie kehren eben nicht zurück nach Bethlehem, weil Josef da Bedenken hat, sondern sie kehren nach Nazareth. Sie reisen nach Nazareth und leben in Nazareth. Das heißt, in Nazareth gibt es 2 Familien, Maria und Josef mit diesem ersten Jesusknaben, der alleine bleibt, das einzige Kind bleibt, und die 2. Familie mit Jesus, Maria, und da werden noch 4 oder 5 andere Geschwister geboren. Also es sind wirklich 2 ganz unterschiedliche Geschichten. Und wie verbinden die sich dann sozusagen zu einer Figur? Das sind jetzt die Gedanken von Steiner, die kann ich nur weitergeben, weil Steiner hat ja das 5. Evangelium geschrieben. Er hat genauso wie die anderen Evangelisten in die Akasha-Chronik geguckt und hat festgestellt,
Bei dem ersten Jesuskind waren ja diese Heerscharen, die himmlischen Heerscharen am Himmel. Und diese himmlischen Heerscharen waren sozusagen die geistige Energie des Buddha. Und diese geistige Energie des Buddha ist sozusagen in dieses erste Jesuskind hineingezogen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass Sophia den Adam verlässt und im Himmel bleibt. Das heißt, dieser Teil, diese Seele, ist niemals inkarniert. Sie ist einfach rein und unschuldig im Himmel geblieben, in der geistigen Ebene. Und alle anderen, wir alle, sind durch verschiedene Inkarnationen gegangen und haben auf diesem Weg eben luziferische und arimanische Anteile in uns reingesammelt. Und dieses Wesen, dieses reine Wesen, das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, eben in die Seele von diesem ersten Jesusknaben geworden. Weil Steiner beschreibt ihn als ein Wesen, das eine große Liebesfähigkeit hatte, das ein ganz großes Mitfühlungsvermögen hatte, der auch gleich nach der Geburt mit seiner Mutter in einer fremden Sprache reden konnte. Aber der mit den ganzen Kulturgütern, also mit Laptop, Handy und was weiß ich, konnte der nichts anfangen. Ne? Und er hatte aber diese Liebesfähigkeit. Also. Und der zweite, der war von Anfang an ein weises Kind, ein kluges Kind. Und da sagt Steiner, dass in dieses Kind das Ich des Zarathustra eingezogen ist. Und Zarathustra war ja der Begründer der persischen Kultur. Und das Spannende oder Interessante ist, der Buddhismus ist eine Religion, die nach innen geht, die sozusagen das Innere erforscht. Und die Religion des Zarathustra ist die Religion, die nach außen geht, die sozusagen das Außen erforscht. Und für diese Religion des Zarathustra war zum Beispiel die Sonne eines der ganz großen Gottheiten, wenn überhaupt, also die Gottheit überhaupt. Ich habe jetzt den Namen nicht präsent, den Zarathustra da der Sonne gegeben hat. Aber diese Sonnenenergie war schlussendlich diejenige, die nachher der Christus wurde. Aber das ist jetzt schon wieder drei Schritte weiter. Das heißt, wir haben diese beiden Jesusknaben. In einem ist diese Liebesfähigkeit des Buddhismus, des Buddhas drin, und in dem anderen die Klugheit des Zarathustra. Und dann wird halt eine Situation beschrieben, dass dieser 12-jährige Jesusknabe im Tempel sitzt und mit den Schriftgelehrten diskutiert. Und alle sind von den Socken, woher hat er die Weisheit? Das Spannende ist, dass es dieser Jesusknabe war, der sozusagen mit dieser ganzen Kultur nichts am Hut hatte, der auch nicht die Klugheit des anderen hatte. Ne? Und daraus schlussfolgert Steiner zum Beispiel, dass dieser zweite Jesusknabe, oder dass er sein Wissen über das Ich des Zarathustra in den ersten Knaben hineingegeben hat. Ne? Also das Ich des Zarathustra hat den zweiten Jesusknaben verlassen und ist in den ersten Knaben eingezogen. Und damit war das ein Mensch, der eine einzigartige Persönlichkeit war, ne? Der eine riesengroße Liebesfähigkeit hatte und auch eine riesengroße Weisheit. Deswegen konnte er als Heiler unterwegs sein. Und er hat die Liebe zu den Menschen gebracht. Er hat die Liebe in die Herzen und in die Häuser der Menschen getragen. Er war ja ein Tischler, er war ein Handwerker, der rumgezogen ist. Ja. Und dann hatte Jesus drei Erfahrungen, die ihn tief erschüttert haben. Darauf will ich jetzt mal nicht eingehen, weil ich das Gefühl habe, es sprengt den Rahmen. Wer es nachher wissen will, soll mich fragen. Jedenfalls, dieser Jesus hat drei ganz tiefe, erschütternde Erfahrungen, und die erzählt er nachher seiner Mutter. Und indem er das seiner Mutter erzählt, da ist Jesus inzwischen 30, indem er das seiner Mutter erzählt, wird er leer. Er gibt diese ganzen Erfahrungen seiner Mutter weiter. Die nimmt diese Erfahrungen auf und Jesus ist wie ein Geisteskranker, wie ein Wahnsinniger. Und die Menschen fragen, was ist jetzt mit dem? Geht er jetzt? Stirbt er jetzt? Aber Jesus geht an den Jordan zu Johannes dem Täufer und lässt sich taufen. Und in dem Moment, wo er sich taufen lässt, kommt sozusagen diese Christus-Energie in ihn hinein. Dieser Gott Christus kommt in den Jesus hinein und verkörpert sich Schritt für Schritt. Der ist nicht sofort da, sondern über einen langen Prozess verkörpert sich dieser Gott mit dem Menschen Jesus. Und als Jesus am Kreuz stirbt, es ist im Prinzip sein Weg, das ist seine Aufgabe, am Kreuz zu sterben, da wird Christus geboren. Da kommt diese Christusenergie, diese Liebesenergie auf die Erde. Und seitdem ist diese Christusenergie da. Die ist einfach da. Und Böhme hat in Böhme ist diese Christusenergie aufgetaucht, als er diese Erfahrung mit dem Zinnbecher hatte. Denn Steiner sagt, wenn ein Mensch sich der toten Materie nähert mit diesem Christusimpuls, dann kann er hinter dieser toten Materie die göttliche Schöpfung sehen. Dann sieht er, was da los ist. Und das ist Böhme passiert. Er ist in dem Moment ein Eingeweihter geworden, hat 12 Jahre das, was er da gesehen hat, verdaut und dann hat er sein erstes Buch, die Aurora, geschrieben. Er hat erst mal 12 Jahre gebraucht, um das, was er erlebt hat, zu formulieren. Genau. Und diese Christusenergie, das ist jetzt so mein Abschluss, diese Christusenergie ist einfach da. Und auch Luzifer ist da, auch Ahriman ist da. Und Ahriman ist sozusagen der Herr der Gesetze der materiellen Welt. Ja. Und solange wir in der Materie sind und mit unserem stinkenden Madensack sind wir in der Materie, ja, sind wir diesen Gesetzen unterworfen. Und wir dürfen immer wieder entscheiden, wie schöpfen wir? Ne, schöpfen wir mit der Christusenergie oder schöpfen wir mit der luziferischen, arimanischen Energie? Und wie schon gesagt, Luzifer ist kein stinkender, boxbeiniger Teufel. Luzifer ist der schönste Engel gewesen. Und er kriegt uns immer noch. Ne? Über Materie, Glimmer, Konsum, so mein Bild. Ja. Und Christus ist da und wir brauchen ihn nur willkommen heißen. Er wirbt nicht. Er hängt keine Plakate auf. Wählt mich, nein, ich bin besser. Er ist einfach da. Und wir dürfen uns entscheiden, ganz freiwillig. Ich nehme dich auf. Ich diene oder ich diene dir. Ja, mehr nicht. Ne? Die Entscheidung dürfen wir treffen. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag. Au. Ich danke euch.